Ja, freue mich, wieder in Coesfeld zu sein. Ich habe auch Grüße mitgebracht aus Unna. Und ich fühle mich hier immer wohler, weil es sieht immer ähnlich aus wie bei uns, mit einem Flügel und einem Schlagzeug. Das ist bei uns nämlich auch vorne so das Bild. Das wird doch immer ähnlicher. Aber was bei euch deutlich besser ist, ist, dass 9:45 schon jemand da ist. Also bei uns kann es auch schon mal 9:05 so aussehen, als ob Gemeindefreizeit wäre. Und dann kommen doch noch alle relativ spät rein. Ich weiß nicht, ob die Uhren da manchmal anders gehen, aber das verwirrt schon manchmal. Und so ganz pünktlich fangen wir leider nicht an wie ihr hier, aber wir lernen von euch, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Wir haben heute einen Text aus dem Timotheus. Wer eine Bibel mit hat und mitlesen möchte, kann das gerne tun. Wenn man so eingeflogen kommt, dann weiß man aber nicht, was war in den letzten Wochen, was ist so bei euch Thema. Ich bin mir sicher, dass Gott eine gute Absicht mit diesem Text hat, mit uns und mit denen, die das hören. Ich hoffe, er passt so rein oder passt sich in die Gedanken auch, die der Einzelne hat. 1. Timotheus 6. 17 bis 19. Zum Schluss steht da, weil das das Ende des 1. Timotheus ist, zum Schluss noch eins. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nicht auf den irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewinnen. Heute ist es gut, heute haben wir eine Predigt für andere, nämlich für die Reichen. Oder ist ein Reicher hier unter uns? Nein, habe ich erwartet, dass zumindest keine Hand hochgeht. Ich denke vielleicht ja schon. Aber das im Verhältnis zu anderen, da sagt kaum jemand, dass er reich ist. Also das ist ja etwas, da gibt's immer irgendjemand, der mehr hat. Und so als Reicher, da hat man tatsächlich bestimmte Personen so vor Augen, an die man gleich denkt. Ohne vielleicht den Kontostand zu kennen, wird man auf jeden Fall sagen, ja, der gilt auf jeden Fall dazu. Und doch steht's hier in der Bibel und gibt es Paulus dem Timotheus mit und sagt, du gib das in deiner Gemeinde doch weiter an die, die Reichen sind, oder den Reichen musst du unbedingt etwas einschärfen. Und wir schauen mal, ob uns das nicht auch betrifft, was der Timotheus hier der Gemeinde sagen soll. Die Bibel sagt ja relativ viel über Reichtum und Geld aus. Es ist schon erstaunlich, wenn man mal in der Konkordanz auch guckt oder in so einem Lexikon online vielleicht auch guckt, wenn man nach Besitz und Reichtum eingibt. Das ist schon ein wichtiges Thema für den Menschen. Nicht unbedingt, dass es so viele Reiche gibt, sondern dass dieses Thema immer wieder nach vorne kommt. Und auch viele Beispiele und Gleichnisse Jesu, wenn man schaut, beschäftigen sich erstaunlicherweise um Geld und Besitz oder um Güter. Also das ist etwas, was den Menschen schon beschäftigt, was auch zu dem täglichen Leben einfach dazugehört und wo man wahrscheinlich auch eine Menge von lernen kann, beziehungsweise auch wo man natürlich auch den Charakter von Menschen oft sehr gut unterscheiden und lernen kann zu sehen. Schon im Alten Testament wird von Besitz und Reichtum gesprochen und da oft in der Verbindung auch mit dem Segen Gottes. Abraham und Hiob sind da sicherlich zwei Beispiele, die unterschiedlich reich waren, auch zu unterschiedlichen Zeiten und immer als Gesegnete definiert waren. Das heißt, nicht unbedingt viel zu haben ist Segen und nicht unbedingt wenig zu haben ist Segen, denn das macht das Alte Testament hier sehr deutlich. Beides ist nicht Ziel unseres Lebens und beides ist nicht besser oder schlechter als das andere. Wichtig ist doch hier, und das sehen wir auch ganz früh schon im Alten Testament, wie dann auch hier im Neuen Testament, dass es scheinbar einen Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Besitz gibt. Und dass es manchmal stimmig ist und manchmal im Widerspruch steht. Voraussetzung, vorausgesetzt der Reichtum, so hat es jemand mal formuliert, kam nicht auf ungerechte Weise zusammen oder auf Kosten anderer, dann kann er zum Segen anderer werden. Also Reichtum selber wird hier definiert als ein Markenzeichen, aber nicht fürs Gute und für Schlechte. Genauso aber auch, wenn man recherchiert, gilt das Gleiche auch für die Armut. Da gibt es ja mehrere christliche Strömungen auch, die manche das eine proklamieren und manchmal das andere. Und im Detail hat jeder wahrscheinlich auch so sein Recht. Aber im Groben würde ich sagen, aus dem, was ich aus der Bibel verstanden habe, gilt es nicht darum, die Menschen zu sagen, wenn du arm bist, dann bist du näher bei Gott, oder wenn du reich bist, bist du weiter oder umgekehrt. Das scheint einen anderen Zusammenhang zu haben, und auf den weist hier Timotheus hin, beziehungsweise Paulus an Timotheus. Nicht der Reichtum ist das Problem, so habe ich hier die erste Überschrift gesetzt. Weil oft zunehmend natürlich Reichtum auch mit Neid und Geiz oder auch mit Habgier in Verbindung gebracht wird, ist Reichtum oft negativ belastet, das Wort zumindest. Aber wer in der Bibel liest, der findet das oft auch als Segen Gottes wieder. Und da würde es gar nicht passen, dass man das so in den negativen Kontext schreibt. Die Bibel warnt sicherlich davor, nach diesem Reichtum zu streben, so als Sinn des Lebens, macht aber deutlich, dass zu Reichtum zu kommen, in welcher Form auch immer, also Besitz, Land oder auch Geld, etwas ist, was von Gott gewollt und von Gott geschenkt ist. Schauen wir uns ein Gleichnis an von Jesus hier, das Gleichnis vom reichen Kornbauern aus Lukas 12. Hier erleben wir ja, und ich denke viele von heute, die heute Morgen hier sind, werden dieses Gleichnis ja kennen, wo der Reiche sich überlegt, ich muss noch mehr machen, ich brauche noch größere Scheunen, und baut sich das, und dann kommt halt Gottes Eingriff in sein Leben und er sagt ihm, du, heute Nacht wirst du sterben und du hast nichts davon. Und das wird gerne natürlich ausgelegt, so im Sinne von, dass der Reichtum das Schlechte ist. Der hatte vorher schon eine ganze Menge, der hat nur bessere Ernten erwartet und er hat sich daran ausgerichtet, an diesem Reichtum. Und wenn man das genau liest, dann wird ja hier deutlich, dass nicht der Besitz das Problem war, sondern dass seine gedachte Absicherung, die er dahinter gesehen hat, das Problem war. Also, dass er immer noch mehr haben wollte und sagte, wenn ich das nicht auch noch in eine Scheune packe und nicht noch zwei Scheunen baue, dann habe ich vielleicht zu wenig. Dann komme ich nicht hin bis zum Rest meines Lebens oder bis zum Rest des Jahres oder was auch immer. Und er hat seine Sicherheit des Lebens an diesem Reichtum festgemacht. Und Gott sagt nicht, dass der Reichtum schlecht ist hier, sondern er macht in diesem Beispiel ganz deutlich, dass es hier darum geht, dass er den Besitz falsch eingeordnet hat als Absicherung für sein Leben. Und genau das möchte Paulus auch in dem Timotheus sagen und für seine Gemeinden da mitgeben und sagen, jetzt passt doch auf, dass dieser Besitz nicht adäquat für Gott eure Absicherung wird. Im Moment beschäftige ich mich damit, dass demnächst mein Auto wieder abgelöst wird. Ich habe immer einen Leasingwagen und habe gedacht, eigentlich passt dieses Leasing ganz gut in diese Geschichte momentan. Wenn wir uns vorstellen, dass wir reich sind, dann könnten wir uns eigentlich auch vorstellen, dass wir Leasingnehmer sind. Wer das nicht so kennt, man kann sich ein Auto ja kaufen, bar bezahlen, das freut den Händler auch. Man kann aber auch ein Auto finanzieren und natürlich auch leasen. Und leasen heißt, man zahlt einfach eine monatliche Rate dafür und gibt den nachher wieder ab. Also den Wagen, mit dem ich fahre, der gehört mir einfach nicht. Im Moment, so rechtlich gesprochen, bin ich Besitzer von diesem Auto. Im Moment habe ich das. Ich habe den Schlüssel, ich habe auch den Kfz-Schein. Aber was ich nicht habe, ist, die Fachleute wissen das, den Kfz-Brief. Der hat der Eigentümer. Weil ich zahle nur eine Nutzungsgebühr im Moment, dass ich das Auto im Moment benutzen darf. Und ich glaube, wenn wir über Reichtum und das, was Gott uns an Besitz nachdenkt, nachdenken, wie Gott sich das vorstellt, ich glaube, wir können das ganz gut an diesem Leasing-Beispiel, das passt nicht ganz, weiß ich auch, aber an der Stelle gut zu sagen, das, was wir im Moment haben, hat Gott uns als Leasinggeber anvertraut. Da hat der eine mehr und der andere weniger. Und dem einen ist vielleicht das Auto wichtiger und der andere hat vielleicht was für einen Urlaub oder für ein Haus oder wie auch immer Geld. Das Entscheidende ist, ich bin dafür verantwortlich, was ich da habe. Ich habe auch Pflichten daran. Das heißt, ich habe es nicht nur so und kann machen, was ich will. Ich kann nämlich nicht machen, was ich will, sondern ich habe eine Liste von Sachen, die ich mit diesem Auto machen darf. Ich darf damit fahren, das ist der wesentliche Vorteil. Aber ich darf es nicht verkaufen, ich darf nicht jeden anderen damit fahren lassen und. Weil es mir nicht gehört. Und ich glaube, hier hilft die Bibel uns oder hilft dieses Beispiel uns, diese Bibel auch gut verstehen, wenn es darum geht, wie wir mit Besitz und Reichtum umgehen, zu sagen, vielleicht sind wir einfach, wir haben manchmal das Gefühl, es gehört uns doch, was wir da so alles haben. Und ich kann damit machen, was ich will. Und ich kann entscheiden, wie viel ich der Gemeinde gebe davon und. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass es wie beim Leasing so ist, dass es eine biblische Vorgabe dafür gibt, was wir mit unserem Besitz machen sollen. Und dann heißt es, wir können es im Moment genießen, wir können es benutzen. Und wir können auch froh darüber sein, dass wir das haben. Und ich denke, wir können es auch genießen im Sinne von, dass Gott uns gut versorgt damit. Vielleicht mit einem Zuhause, mit irgendwas, was wir brauchen. Aber ganz klar ist, es gehört uns nicht. Wir sind nur Besitzer, nicht Eigentümer. Und das unterscheidet uns. Und dann, wenn wir das verstanden haben, dann macht es nämlich auch deutlich, was Gott hier sagen will, wenn er sagt, nun sprich doch mal die Reichen an und sag ihm, sie sollen ihr Vertrauen nicht auf ihren Reichtum setzen. Weil das nur geliehen ist, weil das nur übergangsweise ist. Und dabei spricht die Bibel hier natürlich nicht von Leasinggeber und Leasingnehmer, wie ich jetzt in dem Beispiel, sondern spricht davon, wo unsere Grundausrichtung herkommt. Unsere Grundausrichtung des Lebens. Denn es kommt nicht auf den Kontostand an, sondern vielmehr auf die Grundausrichtung unseres Herzens. Im 2. Timotheus geht es dann nämlich nochmal weiter, dass da steht, die Bibel sagt nämlich dann, weitern, später werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Das scheint ein Ausblick zu sein auf die, die zu Reichtum gekommen sind, die irgendetwas besitzen. Die werden immer mehr ihr Herz daran ausrichten. Und ganz entscheidend hier, was der Timotheus sagt, sie werden nicht investieren in andere. Denn das scheint hier eine Parallele zu sein zwischen dem Leben mit Gott und dem Leben ohne Gott, dass vielleicht beide das Gleiche haben können, aber der mit Gott lebt, der soll die anderen Menschen im Blick behalten. Der soll sich darum kümmern, dass er seinen Reichtum teilt mit anderen. Das steht in dem zweiten Teil von dem Timotheus hier, dass er darauf achtet, dass ihr was ihr mit eurem Besitz macht. Wer Gott und seine Mitmenschen aus dem Auge verliert, der wird nur sich selber und letztlich dann auch wieder nur den Besitz im Blick haben. Glücklich wird man dabei nicht, sagt die Bibel. Die biblische Aussage sagt, wenn du deinen Mitmenschen im Blick behältst, dann ist der Reichtum plötzlich Segen. Dann ist Wohlstand plötzlich Segen. 1776 ist die freie Marktwirtschaft mal das erste Mal von einem Philosophen und Wirtschaftsökonom definiert worden. Adam Smith hieß der. Den Namen kann man sich ja ganz gut merken. Der hat das erste Mal die freie Marktwirtschaft definiert. Ein Satz daraus habe ich mir aufgeschrieben. Das Wohl der Gesellschaft sei am besten in einer nicht gelenkten, auf Wettbewerb gegründeten Wirtschaftsordnung gewährleistet, indem jeder den eigenen Vorteil suchte. Eigentümer von Land und Kapital hätten daher nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, so viel Profit wie möglich zu erwirtschaften. So funktioniert tatsächlich Marktwirtschaft. Und da ist viel Gutes dran. Das haben wir über die letzten 250 Jahre, seitdem das her ist, gelernt. Da ist was dran, dass der Markt nicht gelenkt wird, dass nicht alle gleich gemacht werden, dass es Arme und Reiche gibt, dass es beziehungsweise Reiche gibt, die abgeben. Das ist etwas, was tatsächlich vom Prinzip her an sich gut funktioniert. Aber das, was der Mensch daraus macht, ist nämlich diese beiden Sätze, die jetzt hier auch vorkamen. Die Marktwirtschaft definiert ja viel, viel mehr. Heißt, ich gucke nur nach meinem eigenen Vorteil und ich suche so viel Profit wie möglich. Genau, man muss schon Profit suchen, damit das funktioniert, aber nicht so viel wie möglich und nicht nur zum eigenen Vorteil. Und deswegen macht die Bibel hier eine neue Marktwirtschaft deutlich. Und die finden wir schon im Alten Testament begründet, im Volk Israel. Und das zieht sich durch bis zum Neuen Testament und in Hebräer endet es dann fast, wenn es darum geht, reich zu sein, gesegnet zu sein, aber den anderen im Blick zu haben. Gott fängt aber ganz früh schon an mit seinem Volk im Alten Testament und beschreibt mehrere Ordnungen, die nämlich diese Marktwirtschaft eigentlich optimieren würden. Aber leider haben das noch nicht alle Menschen so erkannt. Es gab da zum Beispiel, wer sich dem Alten Testament auskennt und sowas schon mal mitgelesen hat, 3. Mose steht da viel drüber, ein Jubeljahr. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Alle 50 Jahre gab es ein Jubeljahr. Was bedeutet das? Die Israeliten konnten Land kaufen, konnten Land bekommen. Wenn jemand gestorben ist, hat man was übernommen und so weiter. Man hat es in einer Sippe für andere bewirtschaftet. Wenn man überfallen wurde, hat man Teile von anderen bekommen und so weiter. Aber nach 50 Jahren wurde alles, was bisher passiert ist, wieder zurückgesetzt und jeder hat wieder einen Teil bekommen von dem Ganzen. Es wurde wieder neu aufgeteilt. Es wurde zurückgesetzt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Eine ganz spannende Aufteilung. Auf die hat sich jeder so eingestellt und man wusste das. Und nach 50 Jahren waren alle wieder gleich reich, besaßen alle wieder gleich viel. Und das ist ganz erstaunlich, dass das Gott so eingesetzt hat und alle haben mitgemacht, beziehungsweise alle haben davon profitiert. Sicherlich gab es auch welche, die dann gerade unzufrieden waren. Aber es hat dafür geführt, dass im Volk Ruhe reinkam, dass es Ausgleich gab. Genauso wie ein Sabbatjahr. Das, was wir kennen, das, was heute manche Menschen auch machen, die mal ein halbes oder ein ganzes Jahr aus ihrem Beruf rausgehen und sagen, ich mache mal ein Jahr was anderes. So wurde alle Jahre mal ein Sabbatjahr ausgerufen, auch bei denen, die viel Besitz hatten. Und sie sollten in diesem Jahr alles, was sie an Besitz hatten, anderen geben. Alles. Mal ein Jahr auf das eigene verzichten. Etwas, was in der Marktwirtschaft kaum möglich wäre heutzutage. Und das Dritte, und das war ich überrascht vor einigen Jahren, als ich das hörte, es gibt es heute noch. Es gibt im Alten Testament eine Ordnung für die Getreidenachlese. Wenn man ein Feld bewirtschaftet, und das machen heute tatsächlich noch ganz viele Bauern, ihr werdet das hier wahrscheinlich auch im Münsterland kennen, wenn die Kartoffeln geerntet werden, was passiert die nächsten Tage? Dann sind einzelne Leute da und holen sich die Reste aus dem Boden. Und das ist tatsächlich ein biblischer Ratschluss Gottes aus dem Alten Testament, den Bauern zu sagen, erntet, aber erntet nicht so genau und lebt damit, dass ihr nicht alles aus dem Boden holt, weil ihr damit die anderen Menschen versorgt, die sich die Reste holen können. Und da ist genug von da. Am Rand zum Beispiel, heutzutage habe ich mir das bei einem Bauern mal sagen lassen, die lassen mindestens immer 1,50 Meter am Rand, der nicht mit der Maschine geerntet wird, weil die so gut sind, dass auf der Gesamtfläche wenig im Boden bleibt, dass aber ein Streifen bleibt, wo dann die Menschen Bedürftige vielleicht oder andere ernten können. Drei Beispiele dafür, wie Gott sich Marktwirtschaft und Reichtum vorstellt. Nämlich, dass er deutlich macht, was heutzutage das Problem ist, dass unsere Schere zwischen Arm und Reich wohl immer breiter wird, wir immer viel mehr haben, die reich sind, und leider immer viel mehr bekommen, die arm sind, weil die Marktwirtschaft so gestanden, wie wir es gerade gelesen haben, davon ausgeht, dass ich meinen Profit für mich selber möglichst immer steigere, aber nicht den anderen im Blick habe. Und genau darauf weist hier Timotheus hin und der Timotheusbrief und macht deutlich, wenn es um Besitz geht, dann ist der Besitz nicht das Problem, sondern die Verteilung. Und diese drei Dinge hier, die machen deutlich, dass Gott sich ganz früh schon Gedanken dazu gemacht hat und gesagt, dass der eine sowas hat, ist gar nicht schlimm, wenn er daran denkt, mit anderen zu teilen. Das, was wir an Gewinn erzielen, ist nicht schlimm, sondern heißt es nur, muss geteilt werden. Und deswegen ist die nächste Überschrift hier nicht, der Wohlstand ist schlecht, sondern wieder mein Umgang damit. In der Heiligen Schrift gibt es viele Verheißungen, die von Wohlstand aus, die den Wohlstand aus verheißen, aber immer in Verbindung mit Gerechtigkeit und immer in Verbindung mit dem Wort Hilfsbereitschaft. Schaut man sich Verheißungen an für das eigene Leben, dann wird hier deutlich, immer dann, wenn Hilfsbereitschaft und wenn Gerechtigkeit gegeben ist, dann wird Wohlstand scheinbar automatisch zum Segen, weil dann abgegeben wird. Es gibt in Sprüchen, eine wird von einer klugen Hausfrau, von einer Geschäftsfrau berichtet, die das Feld richtig bewirtschaftet, die Handel treibt. Wir haben viele andere Beispiele, wo Menschen ganz fleißig sind und etwas erwirtschaften. Und immer dann, wenn sie im Gehorsam zu Gott leben, dann bietet Gott ihnen an, dass sie diesen Wohlstand weitergeben an die Armen und dass sie durch ihren Fleiß die anderen unterstützen. Glücklich der Mann, der mild ist und leid und seine Sache ausrichtet nach dem Recht Gottes. Er streut aus und er gibt den Armen. So schreibt es der Psalm 112. Glücklich sind die, die das schaffen, von dem, was sie haben, abzugeben. Ein drittes, aber sagt Jesus nicht mal, selig sind die Armen? So eine Aussage gibt es tatsächlich in der Bergpredigt. Und auch die forciert nicht hier das Armsein als Ziel. Aber es macht deutlich und er weist auf die hin, die arm sind, weil sie sich dem Leben Gottes so verschrien haben, dass sie eben nicht für ihre eigene Versorgung sorgen können. Auf dem Weg hierhin haben wir das Schild da, das Kloster Gerlewe ja gesehen, die Klostermauern da. Die Mönche, die Nonnen, andere, die ihre ganze Arbeit, ihr ganzes Leben ausrichten auf den Einsatz bei anderen, schaffen es nicht, für sich selber zu sorgen, im materiellen Sinne. Die sind nicht dafür geschaffen, würde man sagen, weil sie sich Gott und diese Arbeit eingestellt haben. Und für die, sagt Gott, für die ist gesorgt. Für die sorge ich. Sie sollen bereits in ihrem Leben hundertfältig empfangen, steht in Markus 10. Also alle die, die dafür nicht selber sorgen können, vielleicht weil sie es körperlich nicht können oder weil sie geistlich einen anderen Plan in ihrem Leben sehen, für die sorgt Gott. Also nicht die Armut ist hier gefordert, aber der arm ist, weil es sein Lebensziel ist, weil es seine Lebensausrichtung ist, für den wird Gott sorgen, für all das, was er braucht. Und so komme ich zum Schluss, Gottes Ziel für alle. Warum weist Gott hier dem Paulus an, dass er dem Timotheus das nochmal für seine Gemeinde gibt? Ich glaube, dass Gott hier sehr weise immer wieder darauf hinweist, dass der Umgang mit unseren Gütern, mit unserem Besitz etwas ist, was wir immer wieder neu ausrichten müssen auf Gott. Und er definiert hier in einem anderen Vers, zwei Beispiele von den Lilien auf dem Feld und von den Vögeln unterm Himmel, die nichts anderes machen als leben. Und wer sorgt für sie? Gott. Die Lilien vielleicht nicht, aber die Vögel, von denen dieses Bild ist mir einfach näher. Die Vögel sind ja unterwegs, sie sitzen ja nicht nur auf einem Ast. Die bauen ein Nest, bevor die Nachkommen kommen. Die suchen sich Futter, die suchen sich Unterschlupf, die suchen sich auch einen Schlafplatz, wo sie geschützt sind vor die Feinde. Also es geht nicht darum, nichts zu tun, aber es geht darum, sich auf die Fürsorge Gottes in seinem gesamten Leben einzustellen. Und zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass ich meinen Gewinn maximiere, sondern dass ich in meiner Beziehung zu Gott mein Vertrauen auf Gott maximiere. Und wenn ich das schaffe, immer wieder neu in mein Leben zu holen, so wie wir es in dem Eingangsvers gehört haben, was ist das erste Gebot? Gott, den Herrn im Blick zu haben und Gott, den Herrn zu lieben. Genau darum geht's. Und eben auch bei all dem, was uns im Alltag an materiellen und finanziellen Gütern gegeben oder vielleicht nicht gegeben hat. Aber die Fürsorge des Vaters, dass er dafür sorgt, das ist das Angebot Gottes hier und auch die eindrückliche Warnung. Denn es ist ja eine Chance, sich darauf einzulassen, dass Gott für mein Leben sorgt. Aber ich muss es ja nicht unbedingt. Ich kann ja auch selber sagen, ich versuche das selber. Und immer wieder sind die Menschen so gefordert und versuchen das zu optimieren, vielleicht wie der reiche Kornbauer. Und sie gehen mit leeren Händen, das wissen wir. Und deswegen steht am Ende des Textes hier auch, sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben sollen, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich. Und ich glaube, dass diese Erfahrung immer wieder neu in unser Leben gehört. Dass wir abgeben, dass wir bewusst andere Menschen im Blick haben, mit was auch immer wir an Leistung, an Mithilfe, an Gaben, an Unterkunft glänzen können, vielleicht ganz unterschiedlich, aber dass klar ist, wir werden dafür belohnt. Und es ist Gottes Aussage zu sagen, ich kümmere mich um euch und ich kümmere mich um dich. Wilhelm Busch, der Prediger, hat mal gesagt, sorgenfrei zu leben setzt eine uneingeschränkte Bindung an Jesus Christus voraus. Sorgenfrei zu leben, wäre das nicht toll? Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Wie oft machen und müssen wir uns Gedanken um uns, um unsere Kinder, um unsere Geschwister machen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Und es wäre sicherlich hier auch zu billig zu sagen, wir schalten das ab. Aber sorgenfrei heißt, ich bin mir für meine Zukunft sicher, was passieren wird. Ich brauche nicht für übermorgen denken. Ich brauche nicht für noch mehr Sorgen. Und wenn Gott mich führt in eine Aufgabe in der Gemeinde und ich dafür was anderes sein lassen muss, wenn Gott mich woanders hinführt, vielleicht um Beruf zu wechseln oder was anderes zu machen, dann hat es die Perspektive, dass er dafür sorgt. Der amerikanische Präsident glänzt im Moment ja oder scheint zu glänzen mit einem kurzen Statement, das heißt America first. Ich glaube, das haben wir alle schon gehört. Vielleicht merken wir uns das heute nicht mehr, sondern jedes Mal, wenn wir das hören, versuchen wir mal zu denken, Gott first. Denn genau das ist das, was Timotheus hier schreibt und den Menschen deutlich machen wird für dein tägliches Leben. Rutscht das doch nochmal wieder in den Vordergrund, dass Gott an erster Stelle steht. Nämlich eben auch in den Fragen von Angst vor der Zukunft und Angst um den Besitz. Denn es ist unsere innerste Haltung, die hier gefordert ist und die hier eingeladen ist und die Gottes Angebot deutlich wahrnehmen muss. Ich kümmere mich um dein Leben. Du musst schon was machen, das wissen wir auch. Aber wir können dafür nicht sorgen, wie unser Leben endet. Und deswegen lädt hier ein, und deswegen sagt Jesus auch nochmal, verkauft euren Besitz und gebt ihn als Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, macht für eure Beutel einen unerschöpflichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte für Zerstörung sorgt. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Also was wir in den Mittelpunkt stellen, können wir mitgestalten. Und deswegen lädt Gott uns ein, Leasingnehmer zu sein von all dem, was er uns Gutes tut. Wir können es annehmen, aber wir können dankbar sein. Und wir können uns ausrichten auf andere Menschen. Und dann geschieht das, was hier im Timotheus geschrieben steht. So werden wir wirklich reich und so legt ihr ein gutes Fundament für die Zukunft. Für ein wahres und dann steht noch am Ende für ein ewiges Leben. Das wünsche ich uns, dass es gelingt, im Alltag Gott an erste Stelle zu halten. Und das, was wir haben, einzusetzen, zu genießen, aber andere Menschen und die Gemeinde und das Reich Gottes dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Amen.